Hallo und herzlich willkommen im Achtsamkeit für Eltern Podcast von Marienkäfer-Momente. Mein Name ist Lilian Günsche-Hilgendag und ich bin Autorin und Beraterin rund um die Themen Achtsamkeit, Transformation und Lebensgestaltung. Und ich freue mich ganz, ganz doll, heute einen Gast bei mir zu haben, den ich oder die ich schon sehr viele Jahre kenne. Ich habe gerade noch mal überlegt, ich glaube, über 10 Jahre sind es tatsächlich schon. Und wir kennen uns ganz ursprünglich aus der Technologiewelt, aus der Mobile-Welt. Für die frühen Mobiler hier, die vielleicht zuhören, das war damals so in den MLAV-Zeiten. Und dann haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt und immer wieder mit neuen Themen. Und das ist immer wieder erfrischend. Für mich ist ja dieser heutige Gast etwas ganz Besonderes, weil sie so viele tolle Facetten abdeckt und ich freue mich sehr, sie euch vorzustellen. Herzlich willkommen, Bianca Pretorius.
Hallo Lilly, freut mich sehr. Danke.
Hi, Bianca. Schön, dass du da bist. Toll, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja.
Bianca, du hast ja also eine Vielfalt an Dingen, die du schon getan hast in deinem Leben, wenn ich vielleicht nur mal so ein bisschen einleiten darf. Du bist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, nicht mehr wegzudenken aus der Tech-Industrie. Also irgendwann kommt man an Bianca vorbei, ja. Also das vielleicht mal. Auf jeden Fall sollte man das wissen. Und du bist Startup-Coach oder Startup-Pitch-Coach, Speaking-Coach. Du bist aber auch Gründerin, du bist auch noch politisch engagiert, Autorin, denke ich mal, ist auch noch ein Thema. Und du bist auch noch Mama. So, das ist jetzt schon mal die Wahrnehmung von meiner Seite. Gibt es da etwas, was du ergänzen möchtest? Oder auch ein Zitat rund um Achtsamkeit, Eltern, Kinder, Vereinbarkeit, was dir ja gut tut und du gern teilen möchtest?
Ein Zitat, also jetzt kein druckreifes Zitat hätte ich da, aber es ist quasi alles benannt. Ich bin quasi Startup Pitch Coach, das heißt, seit 10 Jahren sehe ich irgendwie industrieübergreifend irgendwie die Pitches von Green Tech und Clean Tech und Con Tech und Fintech, wo es quasi immer um diese 5 Minuten geht, wo du um Investoren erklärst, warum das jetzt irgendwie wertvoll ist als Innovation. Und das ist ein bisschen so mein Personal Fetisch. Das ist so the Bloodline von dem, was ich tue. Da mache ich seit 10 Jahren, über 10 Jahre selbstständig und mache das quasi als Freie. Und es funktioniert super. Ich bin irgendwie viel rumgekommen in der ganzen Welt und habe vor allem auch sehr, sehr viele so verschiedene Unternehmerpersönlichkeiten kennengelernt dadurch. Und dann habe ich aus diesem Exposed-Sein von Menschen, die die Welt irgendwie verbessern, fixen, geiler machen mit ihrer Innovation, irgendwann auf die Politik geguckt und dachte mir so, da könnte man auch was machen und habe dann 2017 die erste politische Partei, die so Digital First Partei mitgegründet, wo man so ein bisschen, wie könnte man eine Partei designen als Startup, wenn man das quasi 2017 und nicht 1920 machen würde oder also 50. Und da kam quasi dieser politische Aktivismus rein. Dann habe ich irgendwie zweimal eine Partei gegründet, einmal fürs EU-Parlament kandidiert und dann irgendwann eine Partei gejoint und sie von innen quasi als Intrapreneurship verändert. Dann habe ich jetzt noch 2 Kinder, die sind 1 und 3. Mein Zitat für 8, also genau, und jetzt mache ich noch eine nächste Gründung, quasi eine Dating-App, können wir bestimmt noch reden.
Auf jeden Fall.
Mein Achtsamkeitszitat wäre eigentlich eher so, hä? Achtsamkeit kriege ich nicht hin. Genau. Ich bin, glaube ich, das Gegenteil. So, ich kriege eher immer gesagt, boah, Bianca, verbreite doch nicht so viel Stress hier. Also ich glaube, ich bin sehr, also da muss ich schon sehr bewusst sein. Also ne, wenn ich irgendwie deeskalierend wirke, dann muss ich mich sehr benehmen. Ansonsten ist, glaube ich, mein so Modus Operandi, mein Status Quo-Modus ist, glaube ich, eher so und das Es ist nicht besonders gut für 2 Kinder haben. Deswegen genau, arbeite ich sehr viel daran. Und ja, gibt es viel zu erzählen, aber ich habe jetzt nicht so das Rezept für Achtsamkeit. Im Gegenteil, I need it.
Und das ist ja auch schön, dass du da das einfach auch teilst, ne? Also, weil ich glaube, wenn man so ein bisschen hört, was du alles machst, ist es einfach auch sehr, sehr beeindruckend, ja. Man denkt so, wow, wie macht sie das? Ist ja unglaublich auf so vielen, ne, Hochzeiten und dann noch 2 Kinder. Und dann noch selbstständig, ne? Und das ist, ich finde, das ist immer sehr sympathisch, wenn man dann auch mal merkt, so, wir sind alle Menschen und es ist auch okay, wenn man mal sagt, hey, da struggle ich auch ein bisschen, ja?
Also sogar, das ist mir voll wichtig, das nämlich so zu sagen, weil das
Ja.
ist nicht so, hier und da struggle ich mal. Es ist ein quasi fortlaufender Marathon, wo die Decke immer zu kurz ist. Quasi meine Kinder ist so groß, dass natürlich das jedes Mal, wo nur ein bisschen, sorry, ich muss jetzt gehen, weil ich muss arbeiten und dann weint jemand, das zerreißt mir das fucking Herz. Und es gibt dafür ja auch keine so, das ist jetzt okay. Meine Lohnarbeit geht halt vor, liebes Kind. Das kann ja kein Herz so aushalten. Deswegen ist es eher so, dass ich totales Glück hatte. Am Anfang, als ich selbstständig war und diese erste Schwangerschaft, habe ich noch mit der Idee gelebt, ich halte es einfach geheim. Ich erzähle einfach keinem, dass ich jetzt Mutter werde, weil, weil ich ja quasi jetzt nicht in Elternzeitpause so gegangen bin. Weil das geht als Selbstständige jetzt nicht so einfach. Nicht, weil da, du kriegst trotzdem Elterngeld, aber sind Kunden halt weg. So, also das kannst du nicht so einfach so genau pausieren. Und wollte ich auch gar nicht. Und dadurch habe ich aber Angst gehabt, dass die dann irgendwie ich nicht mehr so gebucht werde. Und tatsächlich war so, dass krass viel Verständnis von Leuten kam. Ich dachte, oh Mist, das mache ich aber jetzt, wenn das kommt noch mein Kind rein, was ich will. Und hier können wir die Session abends machen, wenn das Kind schon schläft. Oder sorry, ich konnte nicht, weil Kita zu. Ich habe eigentlich immer sehr viel Verständnis bekommen, weil die meisten Leute das mitdenken können, dass es ein Stretch ist, das zu, gleichzeitig zu machen. Und genau, ich wollte keine Pause machen, weil ich meine Arbeit sehr liebe, ohne dass ich ein Workaholic bin, sondern ich macht mir einfach große Freude, was ich tue und gibt mir sehr viel Purpose und Sense und sowas.
Ja, schon viele spannende Themen angeschnitten eben. Da werde ich auch hier und da nochmal drauf zurückkommen. Ich bleibe mal noch mal ein bisschen bei deinem beruflichen Fokus, zumindest den du bisher hattest, weil ich glaube, du befindest dich ja auch in einer interessanten Transformationsphase. Schon mal so als Cliffhanger. Ne? Also vielleicht noch mal kurz zum Thema Startup, Pitch Coach, Speaking Coach. Wo setzt denn deine Arbeit an oder hat sie in der Vergangenheit? Was ist dein Why? Warum hast du dich darauf überhaupt fokussiert und wie kommt man zu sowas?
Also, mein Why ist, dass das quasi mein eigener Pain ist. Ich habe mit Anfang 20 wollte ich unbedingt Schauspielerin werden und habe auf jeder Schauspielschule im deutschsprachigen Raum, also Dach, mindestens einmal vorgesprochen, wurde mindestens einmal abgelehnt. Das heißt, es waren 2,5 Jahre Vollzeit, sich bewerben und 38 Mal abgelehnt zu werden. Das heißt, ich habe
Tut
so
mir
lange.
leid.
Nee, alles gut. Es war super traumatisch damals, dass es mich schon interessiert hat, warum funktioniert das bei mir nicht? Warum ist da, geht Katharina auf die Bühne und es funktioniert sofort und dann geht Anna auf die Bühne und man denkt so, oh nee, geht gar nicht. Und habe diese Zusatzausbildung gemacht in Monologe halten, Monologe sehen, Monologe auch in den Sand setzen und habe dann das studiert auf einer kleinen Privatschule in Berlin und da hat es aber schon mehr gearbeitet. So, was ist das, warum das irgendwie nicht funktioniert? Und jetzt würde ich quasi, dann später habe ich schon gemerkt, ich bin einfach eine absolut untalentierte Schauspielerin, an sich auch quasi eher jemand, die ein unsicherer Mensch auf der Bühne ist, weil ich das viel zu aufregend finde. Und gar, also das Gegenteil von einer geborenen Schauspielerin. Und weil aber mich dieser Pain so interessiert hat, weil ich nicht irgendwie das so, da habe ich dann, war das 2011, da war ich dann fertig und da haben die Startups gerade so angefangen. Damit musst du noch erklären, was ein Startup gewesen ist. Das ist heute zum Glück anders. Und da kamen halt diese Gründer und die haben dann ihre Pitches gehalten. Und ich kannte ja nur Monologe aus der Kunst. Und da war ich so, same thing. Monolog, gehst auf die Bühne, 5 Minuten, Pitch, selbe Sache. Und danach sagt jemand, yay or no. Dann habe ich gedacht, also die sind ja noch viel schlechter, als ich das bin. Vielleicht kann ich dein Aua heile machen. Und dann heile ich damit mein eigenes Aua. Und dadurch habe ich dann so mehr aus Spaß angeboten, hey, wenn du willst, können wir morgen uns betreffen. Und ich gebe dir so ein bisschen Monologarbeit und quasi trainiere deine Körpersprache, deine Stimme, deine Präsenz, deine Gedankenführung, deine Messages und so weiter. Und dann hat es diesem Typen voll viel gebracht und mir hat es so einen Heile-Moment geschenkt, weil das mir mich irgendwie befriedet hat, jemanden anderen das zu helfen, was ich selber gebraucht hätte. Dann hat der mich weiterempfohlen und ein paar Monate später war ich quasi Bianca, die Startup-Pitch-Coach und so ist dieser Beruf quasi entstanden und erfunden worden. Und deswegen ist deine Frage war ja, auf was fokussierst du dich? Das heißt, angefangen hat es mit Stimme, Körpersprache, Sprachnutzung, Präsenz, quasi Personal Brand, dass du das als Persona auch rüberbringst, was du gerne rüberbringen würdest, weil ja oft so eine, da hast du die kompetentesten Leute und dann stellst du dich auf die Bühne und die sacken sich zusammen. Und das ist ja immer schade, weil sie eigentlich ganz anders sind. Das war mein Why, also das mein Aua und den anderen das helfen. Das hat mir deswegen sehr viel Spaß gemacht und mein Interesse dafür ist auch nicht runtergegangen. Und das andere Why ist, glaube ich, habe ich auch erst später gemerkt, weil ich dachte mir, geil, Startups, Tech, Construction Tech, Fintech, die sind geil. Und meine Schauspielerfreunde waren so, hä, voll langweilig. Und ich war so, wie kann man das langweilig finden? Und dann dämmerte mir irgendwann, ich bin aus so einer Familie, wo alle um mich herum irgendwie entweder Ingenieure oder Programmierer sind und alle sind so Mathe-Asse und irgendwie sind mit Computern. Und dadurch sind die Frühstücksgespräche an meinem Zuhause immer schon gewesen, ah, man müsste einen Roboter haben, der die Marmelade von A nach B bringt. Und hier, wir bauen Leiterplatten. Das waren immer so irgendwie so Technologiethemen. Und dadurch habe ich einen selbst, also habe ich von Anfang an irgendwie den Respekt vor, ich sage jetzt mal, Techies auch gehabt, zu wissen, ey, was die machen, ist fast zaubern. Und ich wollte, dass die gehört werden in ihrem. Und da habe ich diese Welt sehr, genau, mit sehr viel Respekt und sehr viel so, was ihr macht, ist geil, versus, na, das ist aber kompliziert, ihr Technologieleute. Und deswegen war dann der Weg zu dem, was ich halt die letzten 10 Jahre gemacht habe, ist eigentlich ganz wenig so Körpersprache, Stimme. Das habe ich dann so als Kür auch mal machen dürfen, wenn der Inhalt sitzt. Aber die jetzige 80% meiner Arbeit ist quasi Content restrukturieren von dem Pitch-Deck, dass man die Technologie erklären kann, dass man den Markt erklären kann, das Geschäftsmodell erklären kann. Das ist irgendwie die Message, also ein halber Werbepitch für den Content des spezifischen Cases, der da von den Investoren liegt. Und es ist einfach gewachsen über mehrere tausend Pitches über die letzten Jahre, industrieagnostisch an denen arbeiten. Und ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so viele Pitches gesehen und an denen hands-on arbeiten mussten und dadurch auch so schnell verstehen mussten als ich. Deswegen ist da, glaube ich, mein Expertentum daraus entstanden.
Ja, total spannend. Ist ja auch immer schön, ne? Wie aus so einem eigenen Pain dann halt irgendwie auch so eine eigene Business-Idee geboren wird, ne? Also kenne ich auch, ich sage auch immer, ich bin selbst meine beste Achtsamkeitsschülerin. Also,
Klar,
deswegen
sofort, ja, das fühle ich.
beschäftige ich mich sehr viel und gerne mit diesem Thema und schreibe Bücher darüber. Das ist,
Fühle ich.
ja, also total, ne? Das ist einfach so, kommt man dann irgendwie zu solchen Themen und verliebt sich da dann in diese Themen, ne?
Ja.
Es gibt ja einige Mütter, die tatsächlich auch, gerade wenn sie irgendwie Mama werden, eine Transformation erleben, ja, weil das ist ja auf einmal verändern sich vielleicht auch Prioritäten, Werte, auf einmal ist alles nicht mehr ganz so wie vorher. Und dann hinterfragen sie, hey, will ich eigentlich das machen, was ich vorher gemacht habe? Andere erleben schlimme Dinge, dass die Arbeitgeber sie nicht mehr zurück wollen oder irgendwie am ersten Tag nach der Elternzeit kündigen und so. Also da gibt es ja verschiedene Beispiele. Und das führt oft dazu, dass Mütter gerne gründen, ja. Also es gibt so eine Gründermütter-Szene ja so ein bisschen. Und das ist dir bestimmt bekannt. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie du das wahrnimmst und ob du vielleicht auch so einen heißen Tipp hast, falls jetzt hier entsprechende Personen zuhören, die gerade mit etwas spielen gedanklich, was sie gerne initiieren würden oder machen würden. Gibt es irgendwas, was du denen empfehlen kannst? Also für einen Pitch oder wenn sie sich so ein bisschen, ne, aufstellen wollen?
Was ich den, also dieses Ding mit dem Gründen und Müttersein, ich habe die Transformation, die ich erlebt habe, war vor allem mal zu wissen, ich hatte ja nie wirklich einen Job. Ich bin quasi von Schauspielstudentin zu selbstständiges Pitch-Coach quasi geslidet. Dadurch habe ich tatsächlich immer nur Bianca als Selbstständige kennengelernt. Das heißt, ich kannte nichts anderes als ich entscheide, wer, wann ich wo bin, mit wem ich zusammenarbeite. Es gibt niemanden, der mir sagen muss, Bianca, du kannst leider keinen Urlaub im Juli nehmen. Und das ist etwas, was ich auch als Persönlichkeitsstruktur anders gar nie wollte. In der Sekunde, in der ich aber Mutter wurde, hat sich das hundertfach bestätigt, weil der Schmerz von wegen so, mein Chef sagt mir, ich darf nicht in Urlaub, ist so, aber wenn ich so, mein Chef sagt mir, ich darf nicht früher gehen, mein Kind abzuholen, das würde mich, das heißt, die Selbstständigkeit war plötzlich no other choice ever, weil ich dann das nicht auslagern kann, sondern das ist meine Verantwortung und mit mir kann ich das eher ausmachen. Und das zweite ist der Purpose. Ich habe ja einen großen, also die Themen, an denen ich ja an Pitches und TED Talks und so arbeiten durfte, waren immer extrem aktivistisch getrieben. Das heißt, die Themen, um die es da geht, die interessieren mich. Die Pitches, das geht, ist eine große Freude, immer das, also es ist eine ganz, eine Arbeit, die eine große Befriedigung hat, weil du immer siehst, hier ist ein Pitch, der funktioniert nicht, der hört sich scheiße an und man kann ihn nicht verstehen und dann haben wir daran gearbeitet. Danach sind alle so, ah ja, okay. Und es ist so, quasi kleine Mini-Rewards die ganze Zeit, dass das ein sehr schöner, angenehmer Beruf ist. Und wenn das nicht so wäre, wenn ich in irgendeinem Job wäre, den ich nicht lieben würde, dann wäre das in der Sekunde, wo ich Mutter wäre, der erste Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, ich höre auf, ich mache Teilzeit irgendwas. Deswegen hat eigentlich quasi, obwohl ich in die Welt immer dieses ganze, also ich meine, ich bin irgendwie Mutter, bin großen Vereinbarkeit, sie haben total gute Aufteilung, ich habe keine Elternzeitpause gemacht, ich habe mein Kind irgendwie mit zur Arbeit genommen und bei den Kunden gehabt und so. Also ich erzähle nach außen sehr, sehr viel, wie das eben gehen kann mit der Vereinbarkeit und irgendwie bei Jury-Sitzungen währenddessen zu stillen und so. Und das hilft total, weil ich dieses Bild etablieren möchte von you can combine this. Also ich meine, bis sie zwei sind oder da geht es gar nicht mehr. Aber als Babys zumindest. Aber in Wahrheit ist es auch so, dass ich
total verstehen kann, wenn man sagt, ich habe nur Bock, Mutter zu sein und ich höre auf zu arbeiten oder ich mache nur noch ganz wenig Arbeit, weil diese Vereinbarkeit gar nicht wirklich also easy möglich ist. Deswegen ist das Gründen ein Schritt zur, dass ich meine Integrität mir selber wahren kann, dass ich eben ich entscheide, was wo ist. Ich kann die Company-Kultur selber bauen, ich kann meine Selbstständigkeit selber machen. Das heißt, ich kann meinem Kind viel besser in die Augen gucken, wenn es mein Geschäft ist, versus wenn es ein Job ist. Klar, gibt es auch Nachteile, und zwar die Unsicherheit. Genau, aber da, ich habe halt keine Referenzpunkte, wie das ist mit Job, deswegen kann ich ja nicht viel zu sagen, aber das wäre der Grund, warum ich immer gründen wollen würde. Und jetzt hast du gefragt, hast du eine Idee für einen Pitch? Also wir leben ja in einer Welt, die nicht für Frauen gemacht wurde, und die Businesswelt ist noch die weniger für Frauen gemacht ist. Und wenn man dann sowas pitcht, und ich glaube, was ich gar nicht mehr hören kann, ist jemand, der seine Leidenschaft und was ich total liebe, jetzt in ein Business verwandeln will. Das ist quasi was, was schon erwartet wird von Frauen. Das heißt, wenn dir das erklären würde, dann würde ich quasi kontraintuitiv immer mit dem Markt und dem Geschäftsmodell und dem quasi der Opportunity beginnen. Und dann meinte ich im Nebensatz, ja, und by the way, liebe ich es auch und würde es auch nachts machen und ohne Geld. Aber es ist nicht so, ich liebe Blumen und deswegen möchte ich, also sehr kitschiges
Nee.
Geschäft, ich liebe Blumen und so. Aber für den Pitch als Mutter bitte nicht mit der Liebe und der Leidenschaft beginnen, because it's the thing that you already expected to do. Besonders wenn ihr kindernahe Themen gründet, wie, okay, die Toni-Box könnte man Upgrade bekommen oder was auch immer. Es gibt für tausend Sachen, die auch in einem Markt von Müttersein da ist.
Ja, total, total spannender Punkt. Der Wandel, da würde ich jetzt ganz gerne nochmal drauf zurückkommen. Dein
Ja,
Wandel, ja?
alle.
Hola. Wir haben uns ja gerade kürzlich auch mal wieder gesehen, in echt und in Farbe, was total schön war, auf dem TEDx-Event, wo du auch als Speakerin dabei warst mit einem tollen Vortrag. Und da haben wir dann gesagt, beide so, Wahnsinn, hey, wie geil, dass wir uns jetzt mal wieder treffen und beide Mütter sind, weil wir beide relativ spät ja irgendwie mit der Familiengründung irgendwie gestartet hatten, beide immer sehr, sehr leidenschaftlich in unserer Selbstständigkeit aufgegangen sind und so, ne? Und dann halt irgendwie haben wir dann uns nett unterhalten und haben gedacht, hey, das ist irgendwie totaler Mindshift und total witzig, was das so mit einem macht. Lass uns das doch mal in so ein Podcast-Interview verlagern, weil das ist, ist vielleicht ganz spannend. So, deswegen jetzt nochmal an dich gefragt. Wie hat sich denn dein Leben verändert, seit du Mutter bist und auch deine Selbstständigkeit?
Also, die größte Veränderung ist eine innerliche Veränderung gewesen. Und zwar eine, ich hatte, glaube ich, vorher immer was mit so ein bisschen sowas Lostes in mir, dass ich quasi voll Bock hatte, hier was zu machen. Dann kam ich abends nach Hause, war allein und war so, und jetzt? Und also diese große, so, es war die Sinnkrise und die Lebenssinnkrise war quasi immer in meiner Hosentasche dabei und die kam mal raus, mal nicht raus. Und dadurch, dass quasi jetzt Kinder da sind, sind die Momente weniger, aber auch, das ist so, krass, da ist ein Mensch, ich bin seine Mama. Dass es diese Sinnkrise wie so in den Schatten stellt und sagt, deswegen hat es, glaube ich, was sehr, sehr gut für meine Glücklichkeit in mir als Bianca und damit auch in mir als Selbstständige, weil es alles andere so in Perspektive rückt. Das, was nicht automatisch kam, was ich immer noch lerne, ist, ich bin so gerne am Arbeiten, dass ich voll viel Sachen zusage. Und dann sage ich irgendwie auch Sachen zu, wo ich meinetwegen, keine Ahnung, für irgendeine NGO, die irgendwie krasse politische Sache macht und die irgendwie ihre Aktivisten beim Pitchen helfe, dann weiß ich, da kann ich jetzt keine Tagessätze von einem Konzern verlangen, aber ich würde es gerne machen, weil ich will, dass sie besser werden. Und dann habe ich das auch mal umsonst gemacht oder für einen symbolischen Betrag. Und jetzt ist es so, I can't. Das ist meine Träne meines Kindes, wird dem so, also wenn, dann muss es die Familienkasse einzahlen, sonst geht's nicht. Also meine Selbstständigkeit ist, doch, da war das Thema, ist kuratierter geworden. Ich, Gott, das hast du schon oft gehört, aber ich sage mehr nein. Ich erinnere mich noch, 2014 gab es mal so die Tech-Konferenzen, wo dann die ersten Fragen gab, wie kann es sein, dass man nur Panels mit Männern hat? Ist ja voll blöd. Und dann immer so, ja, es kommen ja keine Frauen, die sagen immer ab und dann findet man keine. Und jetzt war ich so, ah ja, klar, it was always the same reason. Weil, wenn du Kinder hast, warum solltest du auf dem Panel für irgendwas sitzen, wo du weder bist, warum solltest du das machen? Deswegen ist das, glaube ich, total klar. Und ich denke, für Männer ist es ein bisschen einfacher, weil auch meine Kinder sind jetzt 3 und 1 und die sind krass Mama-clean. Die sind Mama, Mama und Papa ist immer die zweite Geige. Und es ist für den zu gehen, die sagen dann Tschüss. Und es ist natürlich ein bisschen hart, weil bei mir ist es kein Tschüss, sondern ich schmeiß mich vor die Tür. Und dadurch ist es auch jedes Mal das emotional schwer auszuhalten, das mitzunehmen. Und deswegen ist die Kuration der Gigs, die ich mache, sehr, 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 sehr viel höher. Ich stelle mich viel weniger in Frage, weil da diese kleinen beiden Menschen sind, die sich auf mich in einer so Klarheit beziehen, dass meine eigene Unsicherheit mit mir selber gar nicht mehr so viel Raum hat. Weil diese beiden kleinen Personen, die schätze ich so sehr. Und wenn die mich schätzen, then I can't be that wrong. Also das klingt jetzt irgendwie so, aber das ist so ein bisschen ein Gefühl, was in mir viel was verändert hat. Und die andere Sache ist, dass ich bin halt jetzt, ich denke schon auch größer. Also ich mache viel weniger Dinge, die so, ach, mache ich mal mit, warum nicht? Weil es immer darauf einzahlen muss für die Quotienten, die dazu führen, dass ich nicht arbeiten kann. Kita zu, Kind krank, Kind irgendwas, so braucht was. Heißt immer, ich kann nicht arbeiten. Und dadurch müssen die Sachen, die ich unternehmerisch baue, viel größer sein als nur Bianca verkauft ihre Zeit. Und deswegen ist der quasi der Move zum Gründen, einfach weil ich diesen wahnsinnigen Glück hatte, ein Problem zu finden, zu dem ich wirklich was beitragen kann, ein Problem zu finden, was wirklich gelöst werden muss. Und dann eben auch etwas, was, wenn das funktioniert, größer sein wird, als je eine Selbstständigkeit von mir selber als Pitch-Trainerin jemals werden könnte. Und das ist natürlich auch ein Incentive für meine Familie, weil ich ja im besten Fall mir eine Freiheit erspiele und eine Sache, die, wenn ich mal krank bin, trotzdem weiterlaufen kann.
Ja, du hast vorhin irgendwie gesagt, Achtsamkeit kann ich nicht. Ich würde das mal ein bisschen in Frage stellen, weil
Ja.
du, wenn ich dir einfach gerade so zuhöre, sehr, sehr bewusste Entscheidungen zu treffen scheinst. Also du reflektierst sehr stark, machst dir viele Gedanken, überlegst, was hat das für Auswirkungen. Ein Bereich, wo Achtsamkeit eben stark ansetzt, ist ja der Raum zwischen Reiz und Reaktion, ne? Reaktion kommt und da ist ein Raum, den kannst du vergrößern durch die Achtsamkeitspraxis, sodass du bewusster reagieren kannst, bewusster entscheiden kannst, mit welcher Reaktion du auf einen Stressinitiator oder so reagierst. Und was ich gerade so ein bisschen von dir gehört habe, scheinst du das ein bisschen zu tun. Also würde ich jetzt mal so ein bisschen challengen, dass du gar nicht so unachtsam bist, zumindest in
Da
deiner
hast du, glaube
bewussten
ich, recht.
Entscheidungsfindung.
Ja, ich glaube, wenn ich das Wort Achtsamkeit quasi höre, dann wurde mir so oft gesagt, schalt mal einen Gang runter, mach mal langsam und so. Und das ist was, was mir nicht liegt und sich manchmal auch rächt, weil ich das irgendwie, ne, das mir schon ganz gut tun würde. Aber die Lücke zwischen, will ich das nicht? Warum mache ich das? Die Reflexion meines Schaffens und meines Verhaltens, die ist auf jeden Fall immer da. Die ist einfach nur in keiner ruhigen Variante, die ist in so einer Techno-Beat-Geschwindigkeit. Und
Muss ja auch nicht heißen, also es muss nicht heißen, dass man immer ruhig und im Zen-Mode ist,
war
ja?
sehr
Es ist
schön,
halt,
auch gut. Also
also,
Sven
ja,
macht
klar,
das
so ein
mir.
bisschen, absolut, ja. Es ist schon wohltuend, bin ich bei dir. Ich wollte dir das nur mal so als Impuls auch mal
Danke.
mitgeben, weil ich das
Ich
ja,
bin
ne,
sehr
also,
gesehen. Ja.
cut yourself some slack, ne, wie man so schön sagt. Also
Ja.
das, absolut. Und du bist ja auch schon lange sehr, sehr interessiert an dem Thema. Wir haben ja damals, als ich irgendwie The Dignified Self initiiert habe, ja auch, ne, um Achtsamkeit in die Wirtschaft zu bringen, ist jetzt auch schon viele Jahre her. Da hast du mich ja auch ein bisschen supported noch, ne, mit so Pitch-Training und wie man das irgendwie machen kann. Also selbst da warst du ja auch schon sehr, sehr affin für dieses Thema, was ja schon mal auch, ne, diese Begeisterung dafür zeigt. Wie integrierst du denn Dinge in deinen Alltag, die dir ein bisschen mentale Gesundheit schenken? Gerade wenn du sagst, my life is a techno beat, ja, alles ein bisschen schneller. Wie schaffst du da so ein bisschen den Gegenpol? Oder inwiefern helfen dir vielleicht auch deine Kinder?
Also, ich gucke ja immer auf, wenn ich habe relativ, also ich habe mein erstes Kind mit 37 bekommen, mein zweites Kind mit 38. Und das war, ich habe irgendwann mal gelesen, dass wenn die unter zwei sind, dass sie dann keinen Konkurrenzkampf machen. Und das war so, gutes Argument, dann schießen wir direkt hinterher. So habe ich nicht bereut, aber ich war so, ah, ich habe mir die Challenges, mit denen das kommt, nicht angeschaut. Ich bin trotzdem froh, dass das so gewesen ist, weil ich wollte halt irgendwie dieses Baby-Chapter in einem abhandeln, damit die dann durch die anderen Chapters gemeinsam gehen kann. Das war sehr strategisch und so bewusst. Aber es führt dazu, dass die beiden Kinder zusammen, ich denen nie gerecht werden kann, weil die sind zwei Universen, die so laufen. Und dann hier, aua, nein, hier, die Spielzeit, nein, ich wollte das. Hingefallen, ich will auf den Arm, nein, ich will auf den Arm. Das heißt, dass ich Ruhe reinbringe in dieses Ding, geht nur, wenn ich total klar bin. Und selbst dann ist dann fast, dann ist die Häufigkeit von Strenge plötzlich viel zu oft, dass ich viel zu sehr Nein und jetzt Klarheit und Grenze und Klarheit und Grenze, dass ich das auch nicht als Sound hingeben kann. Deswegen gucke ich oft auf Frauen, meine Freundin mit einem Kind, weiß so, dass ich die richtig, ich vermisse die Momente mit einem Kind, weil ich dann so, das ist dann so ein One-on-One-Game und das ist so schön und ich liebe Menschen One-on-One, weil ich Menschen so liebe und dann kann ich die so aufsaugen und meine Kinder will ich aufsaugen, beide und dann kann ich die aber zusammen nicht aufsaugen, weil ich dann eher quasi mit der Facilitation der Situation zu tun habe, statt mit dem dir voll zuhören, jedes Wort mit dir sein, auch den Rhythmus vorgeben, das geht dann gar nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, die zwei Kinder haben nicht so. Also die haben eher dazu, dass es eine große Herausforderung ist, weil natürlich der Sound, mein Alltag ist ja deren Kindheit. Und die Kindheit, die ich denen wünsche, ist natürlich keine hier, da und jetzt, schnell, los, alles klar, zum Bus rennen und so. Und das geht aber nur so halb. Und deswegen versuche ich ganz bewusst Situationen zu kreieren, die quasi als Gegenpol funktionieren. Also heute gab es Kita-Krise, zu wenig Leute, deswegen eine Gruppe zu. Deswegen hatte meine Tochter ist in der Kita heute, mein Sohn nicht. Also war ich die ersten 2 Stunden mit ihm alleine und ich war so, wow, wir laufen ganz langsam, haben uns hingesetzt, haben Kakao getrunken, mich erzählen lassen, dann sind wir gelaufen an der Hand. Ich laufe nie mit den Kindern. Ich nehme die immer den einen in den Wagen, den anderen auf die Schulter, weil ich die Gefahr nicht eingehen kann in Verkehr, dass einer mir aus irgendeinem Grund auf die Straße läuft oder wir einfach 3 Stunden für 500 Meter brauchen, weil einer hier irgendwas angucken kann. Und so, wenn ich die Zeit hatte und auch vor allem nur ein Kind hatte, dann war das viel leichter zu navigieren. Und es war eine Wohltat und es war super schön. Deswegen gibt es Teile in mir, die das mit Schmerz nur haben, dass ich diese Momente sehr selten habe und halt bewusst schaffen muss. Genau. Und das andere, wie ich Achtsamkeit reinbringe mit meinen Kindern. Wir haben das Glück, einen Garten zu haben. Einen großen Schrebergarten. Und das hilft mir, weil das ist der Ort, wo es ist eingezäunt, es gibt keine Gefahren, es ist einfach, kannst machen, was du willst. Und dadurch kann ich quasi loslassen und die mal alle laufen lassen, versus alles andere, was zu Hause ist, quasi, wo es irgendwie kleiner ist. Das heißt, Raum und Platz ist ein so großer Faktor für Entschleunigung. Und ich bin in der Stadt aufgewachsen, ich wohne in der Stadt. It's not that easy to have space. Und deswegen habe ich krass Glück, so einen großen Garten zu haben und alle anderen großen Sachen, die es gibt, so wie Parks, bist du halt nicht alleine. Das heißt, du bist die ganze Zeit bist du hier, okay, ist da eine Flasche, ist hier eine Spritze, ist da so. Deswegen ist mein sehr aktiv gesuchter und zum Glück auch gefundener Peace of Mind ist ein abgezäunter, großer Garten ohne Strom, ohne Wasser, aber ein Platz, Erde, wo ich laufen lassen kann. Aber auch nur ein bisschen, also eigentlich, ich kann mit meinen Kindern ganz wenig runterkommen. Ich kann runterkommen, wenn ich eins habe. Mit beiden, es ist mir bis heute noch nicht gelungen. Außer wenn die schlafen, da kann ich super runterkommen.
Du hast ja auch die Geschichte mit dem Marienkäfer gehört oder haben wir uns ein bisschen zu ausgetauscht, dass es diese Marienkäfer-Momente gibt, diese Momente des Seins, wo wir eben ein bisschen mehr, ja, weniger über das Tun nachdenken, weniger hetzen und vielleicht mal hier und da etwas Ruhe reinbringen, dadurch, dass wir uns ein bisschen auf die Welt der Kinderaugen einlassen. Was macht das mit dir, wenn du das hörst und auf dich wirken lässt?
Ich würde sagen, dein Marienkäfer-Moment ist mein Bagger-Moment. Oder mein. Jedes große Gefährt wird bei uns zu Tode gehypt. Das heißt, da wird er so: Mama, eine Feuerwehr! Ja, eine Feuerwehr! Und da ist ein Müllauto. Und dann gucken wir uns das an. Es ist so: Das sind jetzt Männer, die holen den Müll. Und das ist quasi so und dann die Liebe, die aus Roccos Augen kommt, quasi, wenn der mal einen Bagger sieht, und dann sehe ich euch ja tolle Bagger und bin so, oh, jetzt ist Rocco nicht da. Und jetzt ist einmal meine Tochter auch so weit, dass sie langsam so, Pata, Pata, sagen kann. Und die Freude von, ja, da ist ein Bagger, ein großes Auto, was Erde nimmt und dann nach wohin macht. So. Und da kann man auch irgendwie mit staunenden Augen davor sitzen. Ist doch auch so. Und das ist schon was mir irgendwie Freude macht, dass man die Dinge, die es halt so gibt, nicht sofort ja, das ist halt Straßenverkehr. Ah, oh ja, da ist halt ein Bagger. Also, dass man die alle sich anguckt und sich darüber freuen kann. Also, Dinge zu hypen, hat dazu geführt, dass kleine Dinge auch total zelebriert werden können. Und das ist irgendwie schön. Und dieses Sprechen, ich meine, mein Sohn beginnt jetzt so langsam an zu erzählen. Und es ist toll, weil jetzt kriege ich seine Gedanken mit. Und jetzt können wir auch irgendwie Gespräche führen über irgendwie, da ist also, ne, also mit dem Marienkäferpunkten, da wäre er noch gar nicht, aber soon to be. Deswegen würde ich sagen, mein Marienkäfer ist der Bagger.
Das ist total schön. Es ist natürlich auch nur eine Einladung, ne? Dass man genau mal
Ja.
überlegt, was, ne? Was ist eben mein Marienkäfer-Moment, ne? Also genau, es geht ja genau um das, was du gerade wunderschön geschildert hast, diese kleinen Dinge, diese kleinen Momente überhaupt mal wieder zu sehen, an denen wir vielleicht sonst als Erwachsene vorbeilaufen würden, weil wann würden wir groß stehen bleiben und uns einen Bagger angucken, ja? Und
Ja.
wenn man das dann mal wieder macht, dann macht das ja auch was mit einem, ne? Und dann kann das auch ein bisschen entschleunigen, ne?
Ja, das stimmt.
Bianca, du hast gerade eben schon mal so kurz angerissen, dass du ja auch jetzt noch mal gründest und da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen, weil ich bin persönlich ein großer Fan von deiner Idee, die du da verfolgst und du versuchst ja sozusagen etwas in die Welt zu bringen, was es ja was ein Problem löst im Beziehungsmanagement, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ja, in der Paarfindung. Erzähl doch mal, worum es dabei geht.
Also das Problem, was ich lösen will, heißt die Female Success Penalty. Also alles, was die sozialen Sanktionen, die wir als Frau erleben, wenn wir an einem Task performen, der männlich gelesen ist. Und dadurch, dass bis vor gefühlt 5 Minuten Männer alles gemacht haben, von Länder regiert und Unternehmen geführt und Sachen erfunden und zum Mond geflogen, ist natürlich alles, was Frauen in die Wirtschaft oder in quasi in der in, bei der Welt dabei mitspielen, der Gestaltung der Welt mitwirken, sind relativ neu. Und jetzt haben wir die letzten 20 Jahre, seit ich irgendwie beruflich wach bin, und ich glaube, die letzten 40 Jahre insgesamt, gab es viel so der Feminismus, der Female Empowerment gemacht hat und gesagt hat, du kannst das auch. Und es gibt irgendwie die Girls Day und es gibt die Girls in STEM Day und es wird ganz aktiv versucht, die Frauen irgendwie zu Female Leadership und zu dieses Coaching reinzumachen, dass die alle diese Führung übernehmen. Und das haben wir jetzt langsam geschafft. Ne? Wir hatten irgendwie Kanzlerin und wir haben irgendwie weibliche Vorständinnen und wir haben irgendwie große CEOs. Lange nicht so viel, wie wir bräuchten und lange nicht so viel, wie, aber es gibt zumindest, es gibt dafür ein Verständnis. Was wir aber nicht angefasst haben, ist halt die private Rolle, also die das macht, wenn du in der Beziehung dann bist und dann meinetwegen die CEO-Vorständin bist oder irgendwie eine, keine Ahnung, 2 Doktortitel hast oder sowas. Dann führt es dazu, dass der Partner an deiner Seite, ohne dass er das wollte, plötzlich eine Identitätskrise bekommt, weil der kriegt ja die ganze Zeit erzählt, du musst der starke Typ sein und du musst deliveren und du musst irgendwie, das ist quasi der Mann, die zu, sie guckt zu ihm hoch. Und wenn plötzlich sie mehr verdient oder sichtbarer ist oder gebildeter oder so, irgendwas, dann ist es für beide schwierig auszuhalten. Sie, weil sie Angst hat, oh, wenn ich dann so bin, dann entmännlicht es ihn vielleicht und er fühlt sich unwohl, weil er sich nicht quasi in seine Beschützerrolle, in die vorgefertigte, du bist mein Mäuschen und ich quasi passe auf dich auf, weil sie es gar nicht brauchte. Because she can, sie kann einfach super auf sich selber aufpassen. Und diese Unabhängigkeit von Frauen, die sich selbst genug sind, die wollen ja trotzdem geliebt werden und die wollen trotzdem, die haben trotzdem ein weiches Herz und wollen ein Kätzchen auf dem Schoß sein. Und das wird ihnen aber verwehrt, weil der Mann sich darin nicht so gut sehen kann. Und deswegen es mutige Männer braucht, die im Prinzip sich davon nicht, die nicht ihre Identität in Frage stellen. Und dieses Problem ist mir halt in meiner politischen Werdegang und in meinem beruflichen Werdegang ständig vor der Nase, weil alle Gründerinnen oder alle quasi Führungskräftinnen, die ich, mit denen ich gearbeitet habe, sind immer die Situation, dass Leute irgendwie so ein bisschen Angst vor denen hatten, dass Männer gesagt haben, oh, bei dir muss man aber selbstbewusst sein, um mit dir zusammen zu sein. Und das führt dazu, dass Case 1, du quasi Single bist und es schwierig ist, einen Partner zu finden oder du gehst in den Datingprozess rein, dann kriegt der mit, die verdient doppelt so viel wie ich. Hä? Weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll.
Schwierig.
Und diese Nervosität führt schon dazu, dass der Datingprozess quasi nicht total smooth weiterläuft, weil es eben eine Challenge gibt. Und der andere Case ist, dass du als Paar zusammenkommst, man, wie verliebst du dich in der Uni und dann heiratest du, kriegst Kinder und dann sind die Kinder aus dem Größten raus und dann macht sie, gründet sie ein Unternehmen und es geht voll ab und dann ist plötzlich ein Rollenshift da und sie verdient mehr als er. Und auf einmal struggelt die Beziehung, weil das sowas nicht gedacht. Und dann brechen quasi Beziehungen auseinander in dem Moment, wo sie quasi mehr, also mehr in ihre Kraft kommt. Und das sage ich alles als, ne, aus großer, ich will das lösen, weil ich es eine große Ungerechtigkeit empfinde. Im selben Atemzug ist aber sehr wichtig zu sagen, die Gender Pay Gaps, die Gender Data Gaps, die Gender Motherhood Penalty, so. Das kannst du alles mit Gesetzen regulieren. Du kannst irgendwie da Corporate-Richtlinien reinmachen, dass du quasi nicht benachteiligt wirst, dass du als Frau nicht gekündigt werden kannst. Diese ganzen Themen, denen kannst du strukturell begegnen mit Gesetzen und Regularien. Die eine Ort, wo du das nicht kannst, ist in der Beziehung. Das heißt, Liebe kannst du ja nicht erzwingen. Und deswegen ist es, so sage ich es mit großer Empathie für die Männer, weil wir brauchen die Männer natürlich in diesem Shift. Ich brauche die Männer, die sagen, you know what, ich bin genauso wertvoll und ich weiß, ich bin genauso liebenswert und genauso männlich, auch wenn ich eventuell mal Teilzeit arbeite und sie Vollzeit mache oder ich sie unterstütze oder sie auf Berufsreise geht und ich zu Hause bleibe. I'm the same man. Das braucht aber Reflexion, das braucht innere Arbeit, das braucht irgendwie ein Selbstbewusstsein, dass das aushalten kann. Und weil ich in meinem Leben echt viele tolle Männer kennengelernt habe, kann ich mir vorstellen, dass sie das hinkriegen. Und genau, deswegen bin ich nicht wütend, sondern denke eher so, okay, it's a hard thing for you to do, weil ihr habt immer erzählt bekommen, ihr müsst die starken Typen sein. Und jetzt müsst ihr es aushalten können, dass die Frau neben euch auch stark ist, ohne sie zu degradieren und ohne euch selber klein zu fühlen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Ich glaube, das ist für eine Frau vergleichbar mit es auszuhalten, wenn der Partner also ein Kopf kleiner ist als man selber. Das ist auch gesellschaftlich anders vorgegeben. Und es kostet Mut, da die Liebe nicht zu verlieren. Und ungefähr ähnlich muss sich das anfühlen für Männer.
Und da wird es sozusagen was geben, damit du das löst?
Ja, genau. Das war mein Why und mein Dings. Und jetzt ist natürlich ein großes gesellschaftliches Problem, was man nicht durch eine Sache lösen kann, aber der Mosaikstein der Lösung, den ich jetzt baue, ist eine Dating-App, die im Prinzip zwei Sachen macht. Es ist also der erste Female Curated Dating Space. Das bedeutet, als Mann kannst du nur rein, wenn eine Frau aus deinem Leben, die muss nicht Single sein, also deine, keine Ahnung, deine Schwester, deine Cousine, deine Mitarbeiter, deine Kollegin, deine Partnerin, alle außer deine Mama, sage ich immer, die quasi dich einstehen können, sagen so, ey, Thomas, der kann das, der ist so, der sei bei sich, der kann eine starke Frau aushalten, der hat Freude daran, das challenge den nicht, sondern das ist für ihn eine Bereicherung. Weil wenn das eine Frau über einen Mann sagt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wahr ist, sehr, sehr hoch. Wenn das ein Mann über sich selbst sagt, it's a different thing. Weil du wirst keine Männer sagen, wie so, ja, ich habe Angst vor erfolgreichen Frauen. Das gibt keinen Mann, der das sagen würde, aber die Statistiken zeigen uns ein anderes Bild. Und deswegen, genau, wird es eine Dating-App sein, die für die Frau das Problem lösen soll, dass, wenn, egal welchen Mann du bei Cherish, so heißt das, wegen Cherry-Picking, weil das kuratiert ist, und Cherish someone, weil man eben wertschätzend sein möchte, egal
Schön.
welchen Mann du hier triffst, Dankeschön, wir können dir nicht garantieren, dass du dich verlieben wirst, aber quasi die Männer, die hier sind, werden nicht gehen, weil der Erfolg oder weil dein Intellekt die irgendwie den Angst macht. Damit werden sie umgehen können. Das heißt, du weißt, dass dieses eine Problem nicht mehr bei dir ist. Und das ist eine große Hilfe, weil du sonst irgendwie um dieses Thema rumgeisterst. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe der Dating-App Elite-Partner letztes Jahr so einen kleinen Shitstorm beschert, weil die in ihren offiziellen Richtlinien hatten für erfolgreiche Frauen ihren PhD nicht direkt beim ersten Date erwähnen. Wenn er Fehler macht, korrigieren Sie ihn nicht. So ein paar davon, pass auf, dass sein Ego nicht zugetroffen ist. Und es ist natürlich eine Empfehlung, wo ich verstehe, woher das kommt. Das kann es halt nur nicht sein. Und deswegen möchte ich quasi, dass du, egal welchen Mann du hier triffst, dass das nicht das Problem sein wird. Und deswegen ist es viel mehr curated. Und der andere Teil, der andere USP ist es, dass die erste Audio-First-App ist. Das bedeutet, das Interaction-Modell von Tinder, so das Swipen und das quasi Bild und drei Sätze und dann sagst du Yes oder No, wurde ja nie erfunden, weil so Menschen in Beziehung treten oder sich ineinander verlieben, sondern weil das aus dem E-Commerce kommt und ein wahnsinnig effektiver, skalierbarer Prozess ist, das Dopaminzentrum im Kopf so anzuschmeißen, dass die Stickiness der App hoch ist und ich quasi lange Bildschirmzeit habe, weil es einfach so cool ist, vielleicht noch der nächste Match und ja, so. Und es führt dazu, dass viele Millionen Leute krassen Dating-Burnout haben, dass es sich anfühlt wie auf dem Fleischmarkt. Das ist einfach überhaupt nicht, also die Leute heiraten immer nicht wegen Tinder, sondern trotz Tinder. Und deswegen wusste ich auch, wenn ich eine Dating-App gründe, möchte ich auch an diesem Interaction-Modell rütteln. Und dadurch ist es so eine neue Art, das zu tun. Und zwar ist es Audio First. Das heißt, die ganze Onboarding funktioniert über Stimme. Du wirst Sachen gefragt und dann antwortest du, erzählst du halt aus deinem Leben. Eine der Fragen ist, did you evolve from traditional gender roles? Also, dass du erzählen musst über dich in so 2 Minuten Frames. Und dann hast du auch Fotos. Die Fotos sind am Anfang aber geblurrt. Das heißt, du siehst, du hörst den Mann oder die Frau und siehst am Anfang so, okay, hat er einen Bart oder nicht? Welche quasi, was für eine Frisur hat der? Und je mehr du hörst, desto mehr entblurrt sich dieses Bild langsam. Das heißt, es ist ein Gegenentwurf zu Tinder. Das ist die Antithese des Swipens. Und du gehst erst mit deinem Herz und deinem Ohr und dann erst zu, okay, wie sieht der aus? Statt andersrum.
Schön,
Und
ja. So ein
ja, genau.
bisschen wie bei den Musikshows, ne? Wie bei hier The Voice und so, ne? Wo man
Genau,
erstmal die
wobei
Stimme
da, aber
hört.
genau, wobei da die Herausforderung ist, es gibt ja so Blind Dates, oder es gibt auch irgendwie so Talk, also ich weiß das, ich glaube, es ist Blind Date, wenn du gar nichts siehst, nur hörst. Das Problem ist
Ja.
dann entsteht eine Person in deinem Kopf, die auf jeden Fall nicht die Person auf dem Foto ist, sein wird. Immer so, jetzt weißt du doch, mein Herz verliebt in diese Person, jetzt bist du die gar nicht. Und das ist ein Schreck. Deswegen muss es am Anfang schon einen Referenzpunkt geben, der sich du nur dann quasi clarified über ein paar 90 Sekunden. Und damit zwingt man eine Achtsamkeit, eine Langsamkeit. Ein Ozean trifft ein Ozean. Und du kannst das Meer nicht in eine Tüte packen. Deswegen musst du dieser Komplexität des Menschen ein bisschen gerecht werden, indem man hinhört versus, ich mag ihre Nase nicht, ciao.
Ja.
Genau.
Ja,
Das ist
sehr,
quasi
sehr,
ja
also
dieser.
sehr schön, also super, super tolle Idee. Also für alle, die das jetzt hören und denken, wow, also wir werden in den Shownotes dann auch nochmal vielleicht einen Link teilen, ne, dass man so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben kann, ne, rund um Cherish. Bianca, was mich natürlich jetzt nochmal interessiert im Rahmen dessen, Thema Vereinbarkeit, du hast es ja gerade auch am Anfang schon mal kurz erwähnt. Wie ist das denn bei dir oder bei euch? Wie kriegt ihr das denn hin? Also
Ja.
gerade jetzt auch mit dem Pain, der rund um Cherish, was du so ein bisschen geschildert
Ja.
hast, du bist ja nun auch eine sehr starke Frau.
Genau, also ich hatte das, also natürlich, also A, kann ich dieses Thema nur anfassen, weil ich selber nicht mehr betroffen bin. Das heißt, ich bin verheiratet, ich bin glücklich verheiratet und deswegen quasi kann mir keiner was. Wenn ich jetzt Single wäre oder eine Beziehung kaputt gegangen deswegen, dann wäre es viel verletzlicher, mich jetzt rauszustellen und dann diese App zu bauen. Deswegen habe ich da, also das ist der Einzige, deswegen hört man, also wenn viele jetzt Männer vielleicht zuhören, dann denken die so, habe ich noch nie gehört, dass es ein Problem ist. Klar, weil keine Frau sich hinstellt und sagt, naja, der hat es getrennt, weil ich bin einfach zu krass. Das sagt man nicht, weil dann der andere dann vielleicht kommt so, nee, das liegt an ganz anderem, liebe Katharina. Deswegen ist es ein bisschen ein Tabuthema, weil es wirklich, da geht es um was, da geht es um Liebe, geht es um geliebt werden, das ist so. Mein Mann ist auch selbstständig und es ist aber uns so aufgeteilt, dass quasi meine Sachen ein bisschen vorgehen. Das heißt, er ist quasi default da, wenn ich meine Sachen mache und trotzdem versuche ich es zu teilen. Aber ich würde sagen, also er hat total zurückgesteckt, weil er sagt, okay, wir sind verheiratet, wir sind ein Team. Ich glaube, was du machst, hat mehr Potenzial. Und dadurch macht er auch seine Sachen. Und im Zweifel würde er aber quasi auf die Bremse treten. Und das kann er machen, weil er sich selber genug ist. Es ist ein Mann, der mit sich selber im Reinen ist und nie auf die Idee kommen würde, sich mit mir zu vergleichen, sondern er weiß, wir sind ein Team, du machst dein Ding, das sind unsere Kinder. Punkt. Und diese innere Stärke ist was einfaches, ne, also was Gold, Gold, Gold wert ist, weil ich gar nicht mich klein halten muss. Aber auch wissen, wir sind verheiratet. Was ich für ihn mache, mache ich für uns. Und das ist mir, glaube ich, auch wichtig. Wenn wir jetzt nur zusammen wären, das fand ich, das ist ein interessantes Thema bei den Frauen, mit denen ich zusammen bin, die Kinder haben und dann aber nicht verheiratet sind, weil das macht man heute nicht mehr und so. Dadurch arbeitet jeder für sich, auch rein rechtlich. Und zu wissen, aber eine Einheit ist im Prinzip fast wieder der Reverse-Teil, den Männer eigentlich immer hatten. Ich mache alles für meine Familie, ich mache alles für meine Familie. Und sollten wir uns in 10 Jahren trennen und ich währenddessen einen großen Exit hingelegt haben, dann gehört ihnen die Hälfte davon. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für einander in die Augen schauen, dass man weiß, wir machen das für uns und das steht auf dem Papier, dass wir das für uns machen. Genau, sonst ist es, glaube ich, wäre es schwierig, sonst würde es noch viel mehr Kämpfe geben.
Ja, sehr schön, eine gemeinsame Vision letztendlich, ne, die ihr da einfach auch teilt, die euch dann da zusammenhält.
Genau, ich meine, es ist trotzdem mein Baby. Also er würde jetzt nicht eine Dating-App gründen für Frauen. Also das ist schon so, it's your thing. Aber er vertraut darin, dass das unser Ding ist, wenn es ein Erfolg wird. Und dadurch ist er eigentlich, wir teilen uns zwar viel, aber er ist default. mehr involviert. Und das macht ihn zum wahnsinnig coolen Typen und zu den Typen, wo viele Frauen in meinem Umfeld mich drum beneiden. Und
Schön. Du, wir kommen leider zum Ende unseres Gesprächs, auch wenn ich jetzt noch ewig mit dir weitersprechen könnte. Marienkäfer-Momente. Marienkäfer sind ja auch Glückskäfer. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass hier so ein kleiner Marienkäfer angeflattert kommt, ja, und ich habe hier so eine schöne Marienkäferbox, und der fragt dich, Bianca, welchen Wunsch darf ich dir erfüllen? Für Eltern, Kinder, Familien, für die Zukunft. Welcher wäre das?
der Wunsch wäre, dass wenn meine Kinder groß sind und dann darüber reden können, dass sie sagen, es war okay, wie du es gemacht hast. Und wir haben nicht gelitten, sondern wir haben gesehen, du warst, wenn du da warst, voll da. Und dass sie sich meiner Liebe bewusst sind, auch wenn ich viel arbeite. Das wäre mein Wunsch und ich hoffe, dass sie eine Erfüllung kriegt.
Wunderschön. Danke dir fürs Teilen und ja, auch für diese wunderschöne, weiche Seite von dir.
Also, er hat viel mehr Weichheit als er hatte. Ja.
Ganz lieben Dank, Bianca. Und
Danke
ja,
dir.
wenn es euch gefallen hat und ihr mehr über diese wahnsinnig beeindruckende, vielseitige, tolle Frau erfahren wollt, dann schaut mal in den Shownotes vorbei und im Blog von marienkäfermomente.jetzt. Da könnt ihr Bianca noch ein bisschen besser kennenlernen. Danke, Bianca. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.